Wir beginnen mit einem Vater unser. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit. Amen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Nachdem wir uns das letzte Mal überlegt haben, wie so die Entwicklung der Kirche noch zur Zeit des Neuen Testaments war, zur Zeit der Apostelgeschichte und so weiter, geht es heute schon den nächsten Schritt weiter und dann gleich sehr viele weitere, sehr große Schritte, nämlich überhaupt das Verhältnis der Kirche im Lauf der Geschichte zum Staat, also ich habe das genannt, das Verhältnis von Thron und Altar, wie man das klassischerweise nennt, im Verlauf der Geschichte, nämlich von der Verfolgung über die konstantinische Wende hin zur Staatsreligion und dann eigentlich das ständige Bemühen der Kirche, auch die Unabhängigkeit vom Staat zu wahren, bis hin zur Säkularisierung der Gesellschaft in der Neuzeit. Das ist also ein sehr großer Zeitraum. Deswegen wird das also sicher jetzt nur ein weiter Bogen sein, wo man nicht so sehr ins Detail gehen kann. Aber im zweiten Jahrhundert, nach der Zeit des Neuen Testaments, wenn man so will, hat sich die Kirche konstituiert als gesellschaftliche Größe. Das hängt auch damit zusammen, dass so in der ersten Zeit der Kirche, der Christen, man eigentlich von der Naherwartung geprägt war. Das heißt, dass man eigentlich die Wiederkunft Christi unmittelbar erwartet hat, dass man sich gedacht hat, das wird jetzt jeden Augenblick passieren, in der nächsten Zeit. Und dann hat man gemerkt, es dauert doch noch länger und hat begonnen, auch Strukturen zu bilden. Gemeinden wurden gegründet, das können wir schon an den Paulusbriefen ablesen, an der Apostelgeschichte, aber diese Gemeinden sind sozusagen dann das geworden, woraus die Kirche besteht und von Anfang an waren diese Gemeinden noch miteinander verbunden. Man hat sich dann, natürlich hat es noch nicht diese Kommunikation gegeben und auch nicht die Möglichkeiten, wie wir sie heute haben. Also deswegen mussten diese Gemeinden noch recht eigenständig leben, aber sie waren von Anfang an, haben sich als die eine Kirche gefühlt und um sich sozusagen gegenseitig zu verständigen, hat es sogenannte Kommunionbriefe gegeben. Man hat also, wenn jemand getauft worden ist und er ist dann woanders hingezogen, ihm das mitgegeben, wenn man so will, war das wie ein Taufschein, aber es war vor allem das Zeugnis dafür, dass er die Heilige Kommunion empfangen kann, deswegen hat man es Kommunionbriefe genannt. Also man sieht, es war von Anfang an eine Verbindung da, es gibt auch den sogenannten Clemensbrief, Clemens war einer der ersten Päpste, der auch an andere Gemeinden geschrieben hat und ihnen Weisungen erteilt hat, also daraus leitet man ab, dass auch von Anfang an sozusagen der Bischof von Rom dieses Amt wirklich so verstanden hat, wie wir es auch heute noch verstehen, dass es da einen Primat gegeben hat, dass der Bischof von Rom sehr wohl auch anderen Gemeinden Weisungen geben kann, auch anderen Bischöfen. Also da ist eine Struktur entstanden. Und das ist natürlich eine Struktur, die parallel zum Staat entstanden ist. Das war keine staatliche Struktur. Vor allem deswegen auch, weil es ja im Untergrund passieren musste. Es war ja verboten. Es war in der Situation der Verfolgung und deswegen hätte es gar keine staatliche Struktur sein können, sondern man hat sich sozusagen irgendwie sonst arrangiert. Und gerade das sind Dinge, die Staaten normalerweise gar nicht sehr gerne haben, dass da parallel zu ihnen auch andere Vernetzungen stattfinden. Wir wissen, wie das gelaufen ist in der Verfolgung. Die Christen haben im Untergrund gelebt, es war geheim, wenn man Christ war. Es hat den Test gegeben, wenn man einen Christen aufgegriffen hat, um zu schauen, ob er wirklich ein Christ ist. Man hat ihn gezwungen oder aufgefordert, vor einer heidnischen Götterstatue Weihrauch zu opfern. Und manche haben das gemacht und manche haben es nicht gemacht. Die das nicht gemacht haben, haben gesagt, ich halte zu Christus, ich sterbe lieber, als dass ich einen heidnischen Götzen opfere. Andere haben es gemacht, auch obwohl sie Christen waren, haben danach um Vergebung dafür gebeten. So ist dann der Ablass entstanden auch, weil die um Vergebung gebeten haben, sozusagen und zurückkehren wollten in die Kirche, obwohl sie öffentlich doch Christus verleugnet haben, sozusagen jetzt sich das Martyrium von den anderen haben schenken lassen, die eh nie ungerecht geworden sind, die eh immer treu waren. Ja. Auch diese Verbindung der Kirche hat es gegeben, also dass man sich als mystischer Leib miteinander verbunden gefühlt hat, immer schon. Die Verfolgung ist in Wellen basiert. Es hat dann stärkere Verfolgung gegeben, schwächere, war abgeflaut und konnte man sozusagen wieder ein bisschen entspannter leben, aber es war immer eigentlich die Kirche im Untergrund. Diese Verfolgung geht eigentlich durch alle Zeiten. Also heute wissen wir, dass hier mehr Christen verfolgt werden als jemals zuvor. Man fährt nach Rom und verehrt dort die römischen Märtyrer und denkt sich, wie furchtbare Zeiten waren das, dass dort also wirklich so viele den wilden Tieren vorgeworfen worden sind und so weiter. Kein Vergleich zu heute. Ja. Also heute nimmt man an, dass alle 6 Minuten ein Märtyrer stirbt. Jemand, der getötet wird, weil er Christ ist. Alle 6 Minuten. Es gibt natürlich viel mehr Menschen als früher, aber das ist auch in manchen Ländern also wirklich gefährlich. Ja. Mit verschiedener Heftigkeit, also ich glaub, wo die Christen unmittelbar umgebracht werden, bis hin halt auch, wie es in Marokko war, wie ich das selber erlebt habe, dass halt einfach verboten ist zu predigen, dass Ausländer sofort aus dem Land geworfen würden. Ja. Wo ich Schwestern kennengelernt habe, die sich um ledige Mütter und Sterbende annehmen und die waren oft sehr beeindruckt und gesagt, sagt uns doch, ihr seid Christen, erzählt uns doch von Jesus. Und dann müssen sie denen immer sagen, schaut im Internet nach. Mhm. Weil sobald sie erzählen würden davon, würden sie aus dem Land geworfen werden. Dürfen sie nicht. Also das ist schon heftig. Ja. Also glauben wir nicht, dass das heute so viel anders ist. Ja. Bis hin auch zu Politiker, die sich nicht outen dürfen als Christen, weil sie sonst keine Chance hätten, einen Posten zu bekommen. Ich erinnere an den Italiener, der sich der sich als EU-Kommissar beworben hat und beim Hearing hat sich herausgestellt, er ist Katholik, es hat gereicht, dass er sofort aus dem Israel war. Ja. Allerdings in dieser Verfolgungssituation, und das ist eben auch schon bedeutend für die Beziehung zwischen Staat und Kirche, ist es so gewesen, dass viele Christen in wichtige Positionen gekommen sind. Bei uns in unserem Breitenverein mit dem heiligen Florian, der eben auch als Märtyrer gestorben ist, nachdem er als Christ festgestellt worden ist, der hat ein hohes militärisches Verwaltungsamt inne gehabt. Der war Tribun, glaube ich. Und das war nicht selten, dass man den Christen sozusagen auch wichtige Ämter genommen hat. Man hat zwar gewusst, dass sie Christen sind, man sagt, aber redet man nicht viel drüber. Ich will gar nicht wissen, dass du ein Christ bist, aber man war sicher, das sind halt Leute, die greifen nicht in die Kasse, die sind loyal, die sind ehrlich. Ja, deswegen war es dann relativ bald, dass viele Christen wichtige Positionen auch inne gehabt haben. Allerdings durfte es nie bekannt werden, dass sie Christen sind. Gerade in den Legionen hat es offenbar viele gegeben, die an Christus geglaubt haben, was mit ein Grund sein dürfte, dass das Christentum sich relativ rasch verbreitet hat im Römischen Reich. Die Legionen sind ja oft verlegt worden über sehr große Distanzen. Und wenn jetzt ein paar Christen dabei waren, haben sie natürlich ihren Glauben auch mitgenommen und dann auch andere, womöglich dort, wo sie gelebt haben, sozusagen auch für Christus begeistern können. Also diese Verfolgungssituation hat das ganze dritte Jahrhundert auch bis ins dritte Jahrhundert hinein gedauert. Und dann erst, also mit einem Höhepunkt noch mit der Verfolgung unter Kaiser Diokletian, die einer der blutigsten noch war, und hat dann für die Christen muss das wirklich so gewesen sein wie eine Erlösung mit Kaiser Konstantin eine Wende erfahren. Man spricht von der konstantinischen Wende. Kaiser Konstantin hat im Jahr 313 das sogenannte Mailänder Edikt erlassen, das die Christen erlaubt hat, Christen zu sein. Und da hat man gemerkt, wie viele es überhaupt schon gibt. Das waren sehr viele. Und einer seiner Nachfolger, Kaiser Theodosius, hat im Jahr 380 das Christentum überhaupt zur Staatsreligion erklärt. Also das ist relativ rasch gegangen, dass von dem erlaubt werden, man durfte dann die ersten Kirchen bauen, der Kaiser Konstantin hat die großen Basiliken gestiftet, die Lateranbasilika geht auf Kaiser Konstantin zurück, auch über den Grab des heiligen Petrus hat Kaiser Konstantin eine Kirche gebaut. Also plötzlich konnte man die ersten Kirchen bauen, vorher hat es keine Kirchen gegeben, weil man konnte kein öffentliches Gebäude bauen, nicht? im Römischen Reich zumindest. In anderen Ländern war es ein bisschen früher schon vielleicht, aber im großen Römischen Reich erst ab da möglich. Wer war dieser Kaiser Konstantin? Der Kaiser Konstantin war einer, der sozusagen nach Kaiser Diokletian hat sich die Herrschaft aufgeteilt und er war dann in Folge einer der Teilherrscher des Römischen Reiches, wurde von seinen eigenen Soldaten, wie es immer wieder der Fall war, zum Kaiser ausgerufen und hat ein Machtspiel gespielt. Also hat natürlich auch um die Macht gekämpft und im Zuge dessen ist es im Jahr 312 zur Schlacht an der Milvischen Brücke gekommen gegen einen Mitherrscher, einen Konkurrenten, Maxentius. Und dort ist dieses, der Legende nach, dieses berühmte Geschehen hat das stattgefunden, nämlich dass er vor der Schlacht einen Traum gehabt hat, in hoc signo vinces, in diesem Zeichen wirst du siegen, und er hat ein Kreuz gesehen, heißt oft, wahrscheinlich war es das Christusmonogramm oder ein Kreuz mit einem Ro irgendwie verbunden, so wie Chiro, man weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall ein christliches Zeichen. Und er hat es auf die Standarten seiner Soldaten anbringen lassen und hat dann gesiegt. Ja. Und diese Schlacht war natürlich für die Weltgeschichte von großer Bedeutung. Damals noch nicht so, dass es um die Vorherrschaft gegangen, wer dann sozusagen auch in Rom die Macht ergreift. Allerdings, dass Konstantin sozusagen hat natürlich dem Christentum dann zum Durchbruch geholfen. Er hat eigentlich, glaube ich, schon an Christus geglaubt, allerdings einer Praxis gefolgt, die damals gar nicht so selten war, teilweise sogar noch von Kirchenvätern empfohlen worden ist, wenn jemand Christus für sich gefunden hat und ihn angenommen hat, dann gesagt, aber lass ihn nicht zu früh taufen. Weil die Kirche damals noch eine sehr strenge Bußpraxis gehabt hat, man konnte nicht einfach unbegrenzt beichten gehen, sieht man, wie gut es uns heute geht, sondern eigentlich hat es einmal im Leben eine Beichte gegeben, mit großer Buße, dann ist man meistens am grünen Donnerstag losgesprochen worden. Und Leute, die dann immer wieder gesündigt haben, da gibt es natürlich auch ein größeres Sünden, die hat man exkommuniziert und gesagt, du nimmst dein Christentum nicht ernst, entweder lebst du es heilig oder dann geht es halt nicht. Ja. Das war noch so die erste Zeit des Christentums, vielleicht etwas, was wir uns heute auch wieder ein bisschen mehr angewöhnen könnten, diese Streben nach Vollkommenheit, dass man nicht sagt, naja, ein bisschen halt zwischendurch geht schon. Aber das hat eben zur Folge gehabt, dass viele, eben auch Kaiser Konstantin, sich dann erst am Sterbebett hat taufen lassen. Also man könnte es natürlich ein bisschen salopper sagen, er wollte halt ein bisschen bequemer leben, als Christleben ist zu anstrengend gewesen, aber er wollte doch als Christ sterben, nicht? Na gut. Also die katholische Kirche verehrte nicht als Heiligen, in der Ostkirche wird er auch als Heiliger verehrt. Ja. Wirklich heilig und auch als Heilige verehrt war seine Mutter, ja, die heilige Helena. Die hat ihn vielleicht auch zum Christentum gebracht, hat ihn überhaupt auf diese Ideen gebracht und hat also wirklich als Christin gelebt. Berühmt ist ihre Pilgerfahrt ins Heilige Land, wo sie das Kreuz aufgefunden hat und so weiter. Diese Pilgerfahrt hat sie im Jahr Alter von 76 Jahren unternommen. Also da muss schon, das war damals schon ein greisenhaftes Alter, nicht so, da war man nicht so sportlich und jung wie heutzutage, sondern da war man wirklich jemand, also der sozusagen das nicht mehr ins Heilige Land gefahren wäre. Das hat sie aber gemacht und das hat also bis heute noch Nachwirkungen in dieser Reise, weil sie dort zum Beispiel den Venustempel, der über dem Grab Jesu errichtet worden ist, man wollte ja Jerusalem zu einer heidnischen Stadt machen, gerade daran erkannt hat, dass dort das Grab Jesu ist, weil genau natürlich dort hat man ihn errichtet und dort dann eine Basilika bauen hat lassen und so weiter. Also das ist alles sehr, sehr spannend zu sehen. Also sie hat ihn sicher beeinflusst. Konstantin war der Machtpolitiker und wenn wir gleich dazu kommen, hat das Christentum natürlich auch in diesem Sinne verwendet. Sie war eher die Heilige. Also was ihr Wirken, glaube ich, ist wirklich geistig bestimmt gewesen. Aber Konstantin hat sich sicher überlegt, warum wäre es jetzt günstig, das Christentum sozusagen zuzulassen. Erstens einmal ist es für jeden Staat gut, wenn es von einem gemeinsamen, sagen wir es ganz wertfrei einmal, von einer gemeinsamen Ideologie, von einer gemeinsamen Idee geprägt ist. Das Christentum eignet sich dafür sehr gut, nicht? Also mein Christum hatte sehr gute Grundsätze, baut die Gesellschaft wirklich auf. Ja. Das lässt sich sehr gut dafür verwenden. Und die Römer haben das immer schon auch mit ihrer heidnischen Religion so betrieben, dass sie versucht haben, alles unter einen Hut zu bringen. Also wir kennen das Pantheon in Rom, da waren alle römischen Gottheiten drinnen und wenn sie irgendwo ein Gebiet erobert haben, in wilden Germanien, haben sie den Thor, der halt dort verehrt worden ist, genommen und gesagt, ja, das ist Jupiter ungefähr, passt, stellen wir dazu. Alle waren zufrieden. Die Einzigen, die das nicht mit sich geschehen haben lassen, waren die Juden. Wie gesagt, unser Gott, den kannst du jetzt nicht dazustellen zu den anderen Göttern. Das geht nicht. Ja. Und das war so die Politik, das war ja weniger eine religiöse Sache, sondern eine politische Klugheit, muss man sagen. Und jetzt hat Kaiser Konstantin, glaube ich, zu Recht erkannt, das kann das Christentum auch leisten. Es hat sehr viele Christen schon gegeben, es waren bei weitem nicht alle im Römischen Reich Christen, aber wir könnten jetzt sozusagen die Gesellschaft unter dem Christentum einen. Und hat es deswegen eben zuerst einmal erlaubt und sehr gefördert. Einer seiner Nachfolger, Kaiser Julian, der hat vom Jahr 361 bis 363 geherrscht, also nicht sehr lange, der hat dann noch einmal versucht, das Rad zurückzudrehen, aus der römischen Gesellschaft wieder eine heidnische Gesellschaft zu machen. Papst Benedikt XVI. Schreibt über ihn in Deus Caritas Est, in seiner wirklich unglaublich schönen Enzyklik über die Liebe, Gott ist die Liebe, heißt Deus Caritas Est, und nimmt ihn als ein Beispiel, weil dieser Kaiser Julian wollte eben das Heidentum wieder einführen und hat aber etwas sehr Interessantes gemacht, hat all die karitativen Einrichtungen, die natürlich längst bestanden haben, seitdem die Christen öffentlich wirken konnten, sagt, aber die lassen wir. Weil sonst hätte er überhaupt keine Chance gehabt. Ja? Wenn er die alle wieder abgeschafft hätte, dass die Armen zu essen bekommen, dass sie gekleidet werden, dass man sich um sie sorgt, um die Kranken und so weiter, was die Christen natürlich aus ihrem Glauben heraus getan haben, dann hätte er gar keine Chance gesehen, das Heidentum wieder einzuführen. Er hat eh keinen Erfolg gehabt. Das Christentum hat sich durchgesetzt. Aber man sieht eben, selbst von Zeiten des Herrschers hat es immer wieder Bemühungen gegeben, das Rad zurückzudrehen. Das Christentum war natürlich auch als Glaube stärker, das muss man wirklich sagen. Also wenn man Christentum und heidnischen Glauben vergleicht, ich meine, der Vergleich macht uns sicher. Das kann man wirklich nicht so sagen. Dieser Glauben ans Heidentum, ich traue mich zu sagen, der war eigentlich schon seit Sokrates eigentlich dahin. Sokrates hatte schon einen einzigen Gott postuliert, den er Dämonon genannt hat. Das war der Grund, warum er ihn hingerichtet hat, der musste den Schillingsbecher trinken. Schon lange vorher war der ja, nicht? Vor Christus. Weil man gesagt hat, der missachtet die Götterwelt. Aber in Wirklichkeit, also die gebildeten Philosophen haben nicht mehr an irgendwelche blitzeschleudernden Gottheiten geglaubt und so weiter. Das war vielleicht ganz praktisch, und Dionysos zu glauben oder Bacchus, wie er in Rom genannt wird, Gott des Vergnügens, des Weines und so. Ja, das hat man viele Anhänger gehabt, diese Götter. Aber dass man jetzt irgendwie sein Leben danach ausrichtet oder so, das war, dazu hat sich nicht geeignet. Das Christentum, wie wir hoffentlich alle wissen, sehr wohl. Ja. Also da kann man schon auch sehen, ganz nüchtern betrachtet, für den Herrscher eignet sich das Christentum als Staatsreligion viel besser. Ja. Und für die Christen war es natürlich nach dieser Zeit und gerade gegen Ende, unter Kaiser Diokletian war die Verfolgung besonders scharf, eine unglaubliche Befreiung. Und man kann nur nachvollziehen, dass die Christen zuerst einmal nur glücklich waren. Und plötzlich baut der Kaiser ihnen riesige Kirchen. Ja, die Alt-St. Peter, die vom Kaiser Konstantin gebaut worden ist, war fast genauso groß wie die heutige Peterskirche. Ja. Oder die Lateranbasilika hat immer noch die Ausmaße, auch wenn sie heute sich andere. Also das war schon unglaubliche Zeichen, die da gesetzt worden sind. Also allerdings, wenn das Christentum auch schlussendlich eine Staatsreligion wird, dann besteht für die Kirche, und das ist eigentlich das Thema, über das ich reden will, auch eine sehr große Gefahr. Und das hat man relativ bald dann mitbekommen, nicht? Was ich noch sagen wollte, das Christentum wurde zur Staatsreligion erklärt, Ende des 4. Jahrhunderts zur Staatsreligion erklärt worden ist, hat man eine einzige Religion ausgenommen, die durfte weiter bestehen, sehr interessant, nämlich welche? Das Judentum. Ja? Und das finde ich eigentlich ein sehr schönes Zeichen. Das war irgendwie, dass man hat gewusst, das auserwählte Volk, kam vielleicht, ich weiß nicht, wie das genau entstanden ist, aber von den Christen kann es ausgegangen sein, können wir nicht verbieten. Also das Judentum hat es immer gleichzeitig gegeben. Ja. Der Staat ist vielleicht durch das Christentum leichter zu regieren. Ja. Aber die Auswirkungen auf die Kirche sind die, dass man Angst haben muss, dass plötzlich der Kaiser die Regierung über die Kirche übernimmt. Und das hat man eigentlich auch gemerkt, nicht? Schon im Jahr 325, was der Kaiser Konstantin, der das Konzil von Nicea einberufen hat. Das Konzil von Nicea war unglaublich wichtig. Auf das geht der erste große Teil unseres heutigen Glaubensbekenntnisses zurück. Weil es in der Kirche Streitigkeiten gegeben hat über die Gottessohnschaft Christi. Der Arianismus, wie man das nennt, hat sehr weit sich verbreitet gehabt. Zwei Drittel der Bischöfe waren Arianer. Soll heißen, das waren Menschen, die nicht wirklich daran geglaubt haben, dass Christus wirklich Sohn Gottes ist. Sondern gesagt haben, das ist nicht so ganz, also eins zu eins so zu verstehen und so weiter. Also eigentlich einen zentralen Element unseres Glaubens abgelehnt haben. Ja, das hat die Kirche sozusagen gespalten auch und geschwächt natürlich. Und der Kaiser hat ein Interesse daran gehabt, dass der Glaube eins ist. Ich traue mich zu sagen, der Kaiser hat vor allem aus politischen Gründen ein Interesse daran gehabt. Er wollte das Christentum als Staatsreligion machen, deswegen hat er das Konzil einberufen. Allerdings, und das wird oft so dargestellt, als ob der Kaiser dort alles bestimmt hätte, natürlich haben die Bischöfe dann dort wirklich gebetet und verhandelt und so weiter. Also was dort herausgekommen ist, war ein geistiger Prozess. Das hat nicht der Kaiser vorgegeben. Die Initiative ist aber wohl von ihm ausgegangen. Vor kurzem habe ich gelesen, es heißt, dass auch der heilige Nikolaus, den wir so nett und lieb als Bischof immer für die Kinder finden, auch daran teilgenommen hat. Und es gibt die Legende, dass er dort dem Arius eine kräftig auf die Nase gegeben hat. Und auch andere für den rechten Glauben gewonnen hat. Andere Bischöfe, die noch Arianer waren. Und im Jahr 381 das zweite ökumenische Konzil, das heißt das Konzil von Konstantinopel, ähnlich. Ja. Wieder ein Konzil, das wo dann der restliche Teil unseres Glaubensbekenntnisses entstanden ist, wo es wieder darum geht, dass sozusagen der Glaube wirklich eins ist. Ja, daran hat der Kaiser Interesse gehabt, aber die Kirche dann natürlich auch. Und bei diesen Konzilien ist dann doch sehr klar geworden, dass der Papst selber eine unglaubliche Bedeutung hat. Ja. Der Papst hat teilweise auch nicht teilgenommen an den Konzilien, aber es wurde festgestellt, dass der den rechten Glauben hat, der denselben Glauben hat wie der Bischof von Rom, ja, also der Nachfolger des heiligen Petrus. Das war längst klar. Ja. Also gerade die Konzilien haben die Primat des Papstes eigentlich sehr stark betont auch wieder in ihren Ergebnissen. Oft ist es vorher wild rund gegangen, nicht? Das heißt, dass man auf den Märkten hat man diskutiert über diese Glaubensthemen. Das hat alle wirklich sehr berührt. Aber insofern hat die Kirche sich wirklich auch emanzipiert, indem sie selbst sozusagen ihren Glauben formuliert hat. Das war ein sehr wesentliches Element. Wenn man so will, hat es der Kaiser angestoßen. Aber der Heilige Geist, nehme ich doch einmal an, hat dann durch die Bischöfe gewirkt, dass der Glaube wirklich klar geworden ist, dass die Kirche einst war. Klar wurde dann eben auch, dass der Papst die letzte Instanz ist und eben nicht der Kaiser. Der Kaiser hat dann nicht über die Glaubenssätze entschieden. Und das war sicher auch eine große Leistung, ja, damals, weil der Druck und die Macht des Kaisers war natürlich immens. Aber die Kirche hat sich sehr selbstbewusst behauptet, sagt sie, also das sind Dinge, die uns angehen. War ja nicht so klar, war ja nicht so eindeutig, nicht, dass das automatisch so ist. Das sieht man vor allem am weiteren Verlauf der Geschichte. Vor allem, wenn man den Westen mit dem Osten vergleicht. Das Weströmische Reich ist ja untergegangen, viel früher als das Oströmische Reich, das erst im 15. Jahrhundert dann ein Ende gefunden hat. Und da ist etwas passiert, was sehr interessant ist. Nämlich schon vorher im 5. Jahrhundert hat es einen sehr großen Papst gegeben, auch ein großer Theologe, Leo der Große, der von 440 bis 461 Papst gewesen ist. Der übrigens in seiner Theologie wieder den Primat des Papstes ganz besonders hervorgehoben hat, ganz stark war. Er ist derjenige, der zum Beispiel auch den Titel Pontifex Maximus eingeführt hat, also oberste Brückenschlager, das ist ein Titel, den heute noch der Papst führt. Das war eigentlich der Titel eines heidnischen Priesters, des Jupiterpriesters, und die Kaiser haben dann diesen Titel geführt, Pontifex Maximus, weil der Cäsar hat zum Beispiel gesagt, ich bin der oberste Priester vom Jupiter, wieder aus politischen Gründen. Aber jetzt denkt man sich, naja, das ist halt so halb heidnisch. Nein, so blöd waren die Päpste nicht. Sondern er hat natürlich diesen Anspruch auch für sich genommen, den natürlich damals ein vergöttlichter Kaiser für sich haben wollte. Ich bin der Brückenschlager in den Himmel hinein, in die göttliche Welt. Und da hat der Papst gesagt, nein, das bin ich. Das ist eben nicht der Kaiser. Deswegen ist es also nicht eine Verheidnischung, dass die Kirche heidnisch wird, sondern gerade ein Zeichen dafür, welche Rolle der Papst spielt. Bis heute führt der Papst diesen Titel, Pontifex Maximus. Damals hat man es womöglich auch schon auf alle Bischöfe bezogen, was natürlich auch nicht falsch ist, nicht? Also die geistlichen Autoritäten haben sozusagen in den Himmel hinein die Brücke zu schlagen und nicht die weltlichen Autoritäten. Aber dann ist mit Papst Leo etwas sehr Großes passiert, nämlich im Jahr 452 ist Attila der Hunnenkönig, ja, das ist ja sprichwörtlich durch Europa gezogen, brandschatzend und plündernd und erobernd, auch auf dem italienischen Stiefel Richtung Süden gezogen. Und der Papst ist dem bis Mantua entgegengezogen und hat ohne Waffen, ohne militärische Macht ihn zur Umkehr bewogen. Und das ist gelungen. Unglaublich eigentlich, nicht? Rom war die Hauptstadt der Welt lange Zeit, also sie wäre durchaus ein attraktives Ziel gewesen für einen Attila. Und plötzlich war ein Papst da, in einer Zeit, wo der Kaiser kaum noch Bedeutung gehabt hat, das Machtzentrum war in Konstantinopel, und hat dort auch eine für die Politik so wichtige Entscheidung getroffen, aber auf eine geistige Art und Weise. Nämlich, er hat dort nicht Krieg geführt, sondern er ist Beten ihm entgegengezogen. Ja. Es gibt Leute, die sagen, er hat auch eine große Geldsumme bezahlt, ich weiß es nicht, aber es war sicher auch ein geistiger Vorgang, also ganz sicher, weil wenn man weiß, wie Attila sonst agiert hat, also dann hätte das Geld genommen und wäre trotzdem weitergezogen. Ganz so ist das nicht. Ja. Gar nicht lange später, nämlich 476 bzw. 480, da gibt es verschiedene Deutungen, ist das Oströmische Reich untergegangen. Ja. Das war das Ende des Oströmischen Reiches. Man diskutiert, was die Gründe waren. Die Gründe, die von den Historikern genannt werden, lassen einen erschreckend deutlich an die heutige Zeit denken. Wir sagen, das war eine Zeit der Dekadenz, der Zerstrittenheit. Man hat eigentlich war nicht mehr bereit, sozusagen die eigene Identität zu wahren. Ja, das war alles wurscht gewesen. Und dann ist man sozusagen überrannt worden. Ja, irgendwie kommt mir das recht bekannt vor. Aber zu dieser Zeit hat es eben schon längst einen Machtfaktor gegeben, und das war der Papst auf dem italienischen Stiefel. Nämlich auch eine, muss man wirklich so sagen, eine weltliche Macht. Später haben sich die Päpste eben auf die konstantinische Schenkung berufen. Haben gesagt, also das Patrimonium Petri, wie man das nennt, das ist also der Besitz des Papstes so auf dem italienischen Stiefel, das wurde ihnen vom Kaiser Konstantin geschenkt. War längst schon, gar nicht, also noch schon in der Antike mehr oder minder, wurde das als Fälschung entlarvt. Muss man dazu sagen, man hat oft Ist-Zustände dadurch sozusagen manifestiert, indem man Urkunden gefälscht hat. Das klingt schlimmer, als wenn heute jemand sozusagen einen Pass fälscht. Man hat sozusagen eine Grundlage gehabt, um zu zeigen, was eigentlich, worauf man Anspruch erhebt und was de facto jetzt recht ist. Aber Konstantin, das ist also längst schon widerlegt, hat niemals dem Papst halb Italien geschenkt. Allerdings, was sehr wohl stattgefunden hat, wenn man so will, dasselbe im Kleinen, dass der Besitz des Papstes immer größer geworden ist. Das waren oft große Landbesitze, die Menschen dem Papst vererbt haben oder sonst etwas. Und die Landbesitz hatte damals, wer bedeutet das heute? Man hat, wenn man das Land besitzt hat, über dieses Land auch geherrscht. Das heißt, es war eigentlich schon längst in Richtung eines Staates. Im Jahr 754 hat es tatsächlich, das war keine Fälschung, die sogenannte Bibinische Schenkung gegeben. Bibin war der Vater von Karl dem Großen, der Frankenkönig. Ja. Und der hat, das war auch schon sehr politisch alles, um sich selbst sozusagen auch einen Vorteil zu erschaffen, hat den Papst auf seine Seite ziehen wollen und hat ihm sozusagen wirklich das Land zugesprochen. Ja. Und daraus ist dann tatsächlich ein Kirchenstaat entstanden. Ja. Also wirklich ein Staat, das muss man sagen, der bis ins 19. Jahrhundert bestanden hat. Das vergisst man immer. Ja, der Papst war, also heute gibt es wieder den Vatikanstaat, aber das war ein richtiger Staat. Das war auch ein gar nicht so unbedeutender Staat, auch was die Macht angeht, ja, und von der Bedeutung vom Reichtum und so weiter. Das ist wichtig mit zu bedenken, wenn wir jetzt darüber nachdenken wollen, wie Kirche und Staat miteinander sozusagen umgehen sollen. Dass der Papst so etabliert war nicht immer so klar. Also im 14. Jahrhundert hat es das berühmte Exil in Avignon gegeben, wo die Päpste sozusagen plötzlich in Avignon residiert haben. Und es war natürlich auch eine Machtfrage. Die Franzosen wollten die Macht über den Heiligen Stuhl bekommen, nicht? Zuerst haben sie den Papst dorthin verzahrt und dann haben sie geschaut, dass nur noch welche gewählt werden, die eh dort bleiben wollen. Es war ein großes Verdienst der heiligen Katharina von Siena, dem Papst zu schreiben, komm zurück. Die hat ihm sehr selbstbewusste Briefe geschrieben. Du musst nach Rom kommen. Du bist der Bischof von Rom. Und wie der Papst dann tatsächlich zurückgekommen ist nach Rom, Ende des 14. Jahrhunderts, war das eine unglaubliche Bedeutung für die ganze Welt, dass der Papst wieder in Rom ist und eben nicht ein Höfling des französischen Königs zum Beispiel wird. Das hätte, die Gefahr wäre bestanden, nicht? Auch in der Renaissance war wieder eine Gefahr, dass die großen römischen Familien haben sich sozusagen abgewechselt, wen sie zum Papst wählen, nicht? Und das war immer, wenn man schaut, die Nachnamen der Päpste, das kommen manche Namen immer wieder vor, ja? Das war üblich, dass das Papsttum plötzlich nicht ein Familienamt geworden ist in einer römischen Patrizierfamilie. Das ist eigentlich fast ein Wunder, ja? Das waren Machtspiele, wo die Kirche zum Spielball geworden ist. Ja. Bis hin zum Ende des 18. Jahrhunderts, Napoleon ist durch ganz Europa gezogen. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Papst Pius VI., der ja sehr mit Österreich verbunden ist, der ist ja bis nach Wien gereist, um den Josef II. Von seinem, der bei uns hier als Denkmal steht, von seinen Reformen abzuhalten. Er war 1782 in Wien. 1783 hat dann der Kaiserkopf wieder weg, alle Klöster aufgelöst, die ihm nicht gefallen haben. Ja. Also dieser Pius VI. Ist gestorben als Gefangener von Napoleon in Vicenza, glaube ich. Das kann man sich nicht vorstellen, der war eingesperrt. Ja? Also wirklich auch unter schlimmen Bedingungen. Das kann man sich kaum mehr vorstellen. Und die Wahl seines Nachfolgers, das können wir mit ein bisschen Stolz vielleicht auch sehen, Pius VII., diese Wahl wollten die Franzosen unbedingt verhindern. Das war schon gedacht, das ist das Ende des Papsttums, Ende der katholischen Kirche vielleicht. Ja. Napoleon hat die ganze Macht gehabt, aber unter dem Schutz Österreichs konnte Pius VII. In Venedig gewählt werden. Ja. Also, und so hat sich der Kirchenstaat dann vor allem nach den Wirren der napoleonischen Kriege wieder etablieren können. Bis 1870, da wurde ihm sozusagen endgültig als Staat der Garaus gemacht, mit der Einigung Italiens. Rom wurde erobert während des Ersten Vatikanischen Konzils, 1870. Und wieder hat sich der Papst so wie ein Gefangener gefühlt, ja, als Gefangener im Vatikan, das war so ein bisschen mehr theatralisch. Aber wenn man sich erinnert, kommen wir noch dazu kommen, im Zweiten Weltkrieg war gar nicht zu klar, ob der Papst nicht auch einmal festgenommen wird von den Nazis oder so. Nämlich, ich sage das deswegen alles, damit uns bewusst wird, dass die Kirche, die wir so selbstverständlich nehmen, dass da ein Papst ist, der frei agieren kann, der Bischöfe ernennt, dass die Kirche miteinander in Verbindung sein kann, kommunizieren kann, alles andere selbstverständlich. Ja, war in der Geschichte schon sehr oft, hat ganz, ganz anders ausgeschaut und man hat sich gedacht, die Kirche geht unter. Ja. Das hängt damit zusammen, dass die Kirche sich niemals dem Staat unterordnen wollte. Deswegen hat der Papst auch Wert darauf gelegt, einen eigenen Staat zu haben, weil wenn der Papst einen Staat hat, dann ist er auch sein eigener Herr politisch. Ja. Das war so ein Grund für den Kirchenstaat. Also ich habe einmal ein Seminar gemacht auf der Uni in Kirchengeschichte, wo es um den Zerfall des Kirchenstaats gegangen ist, 1870. Da hat es in ganz Europa und in Österreich fromme Vereine gegeben, die also Tag und Nacht für den Papst gebetet haben und gedacht haben, die Welt geht unter, wenn der Papst den Kirchenstaat verliert. Ja. Weil man sich das gar nicht vorstellen könnte. Ich meine, der Staat hat fast 1000 Jahre bestanden. Nicht? Also die Republik Österreich ist gerade 100 Jahre alt geworden. Ja, also das muss man alles mitbedenken. Aber das hängt eben damit zusammen, auch diese Querelen mit Staaten, gerade mit Staaten, die Macht ausüben wollen, ja, also wenn man an die Kaiser oder an Napoleon denkt, dann merkt man, dass die Situation der Westkirche eben davon geprägt ist, dass sie eigenständig bleiben wollte. Wenn man jetzt auf den Osten schaut, das war so fast eine getrennte Welt, hat sich das ganz anders entwickelt. Der Kaiser, also ich beginne jetzt wieder zurück in die Antike, der Kaiser hat ja in Konstantinopel, deswegen heißt Konstantinopel Konstantinopel, später Byzanz, dann Istanbul, hat dort residiert, das war sein Machtzentrum. Bis ins 15. Jahrhundert hat es diesen oströmischen Kaiser gegeben und hat mit der größten Selbstverständlichkeit sich als Herr der Kirche gefühlt. Und die Ostkirche, muss man jetzt eigentlich so sagen, hat sich das gefallen lassen. Ja. Das war bis heute, sind die Orthodoxen, fühlen sich als Teil des Staates. Und interessanterweise, auch wenn der Staat also wirklich alles andere ist, als dass sie unterstützt, selbst in kommunistischen Zeiten der Sowjetunion hat man versucht, sich irgendwie da zu arrangieren, weil man ist doch russisch-orthodox, nicht? Deswegen ist diese Riesenquerel mit der Gründung der ukrainischen autokephalen Kirche, wie man das nennt, die waren immer, haben zum russischen Patriarchat gehört, aber die Ukrainer wollen unbedingt die Politik, dass da eine autokephale ukrainische Kirche entsteht, als politisches Zeichen, nicht? Also das spielt da alles mit. Das ist etwas, wo die katholische Kirche sich, oder die Westkirche, sagen wir mal, wirklich geschafft hat, sich freizuspielen. Und wie sie das geschafft hat, ist also nicht nur Heiliger Geist gewesen, also nur, sondern sicher auch kluge Politik, aber auch Klugheit kann ja vom Heiligen Geist kommen. Ja. Das Heilige Römische Reich wurde, sagt man, da streiten sich auch die Historiker, ob man das wirklich so sagen kann, vom Karl dem Großen gegründet. Karl der Große wieder, er ist ja auf einem großen Kirchenfenster bei uns in der Kirche als Seliger dargestellt. Ich traue mich zu sagen, das war er sicher nicht. Es gibt noch ein Privileg, innerhalb der Diözese Aachen darf er verehrt werden als Seliger. Aber wenn man es anschaut, also er hat weder sehr moralisch gelebt, noch hat er die Politik, die er betrieben hat. Er wollte die Sachsen alle christlich machen, aber hat das mit Feuer und Schwert gemacht. Also bestialische Massaker verübt, muss ich so sagen. Hat auch nicht wirklich funktioniert. Also das, so christianisiert man eben keine Völker, nicht? Das funktioniert langfristig nicht, aber dieser Karl der Große hat eben wieder eine Reichsidee verfolgt. Und das, was er gegründet hat, oder was bis heute auf ihn zurückgeht, ist das, was man das Heilig-Römische Reich nennt. Manche sagen das Heilig-Römische Reich deutscher Nation. Ja? Also, weil es halt aus dem Frankenreich entstanden ist, aber damals zum Beispiel Karl der Große steht als Reiterstandbild von Notre Dame. Die Franzosen würden sich beschweren, wenn sie deutscher Nation genannt würden. Ja, das war das Frankenreich zuerst einmal und es war eine Reichsidee, ist eben immer eigentlich etwas Übernationales. Also das ist eigentlich kein Nationalstaat und wollte sozusagen das Römische Reich, deswegen heißt es so, wieder erstehen lassen. Es gibt wieder einen Kaiser, deswegen muss auch Kaiser sein. Aber diesmal eben ein heilig-römisches Reich. Also ein Reich, das wirklich ganz aus dem Christentum schöpft und Dings. Und deswegen hat er gesagt, muss ich den Papst auf meine Seite bringen und werde nach Rom fahren, damit ich dort Kaiser werden kann. Und wenn man weiß, wie die Verhandlungen abgelaufen sind, war, glaube ich, die Idee von Karl durchaus, dass er sagt, lieber Papst, jetzt bin ich, also ich werde dich jetzt gut beschützen, unterstell dich mir und alles wird gut. Ja? Und dann, so stelle ich mir das vor und ungefähr dürfte es auch so gewesen sein, hat der Papst, glaube ich, dem sehr geschickt damals agiert, gesagt, nee, wir werden das jetzt also als planen, wir werden eine schöne Krönung machen im Petersdom, war noch Alt St. Peter, heute ist noch hinten beim Eingang die Bofiorplatte, auf der das passiert ist, ist eingebaut worden, auch in die neue Peterskirche, also die ist jetzt auch nicht mehr ganz so neu, aber der Papst hat halt wahrscheinlich gesagt, wir werden die Liturgie jetzt ein bisschen ausarbeiten, das haben wir noch nicht gemacht. Was ist am Ende herausgekommen? Karl wurde vom Papst zum Kaiser gekrönt. Das war nicht unbedingt von ihm so geplant. Ja? Und plötzlich hat der Papst eigentlich durch eine liturgischen Planung beziehungsweise etwas ein sehr deutliches Zeichen gesetzt, der Kaiser steht nicht über dem Papst. Ja? Der wird von mir gekrönt. Aber es war von Anfang an auch klar, dass der Papst eigentlich den Kaiser nicht wirklich regieren kann. Ja, das war immer wieder die Bemühungen, aber das hat auch nicht geklappt. Ja, das ist ja zu Ideen gegeben, dass zum Beispiel der Papst eigentlich das Recht über alle Länder der Welt hat und er kann sich sozusagen an die Herrscher wie ein Lehen vergeben. Ja, das war, ist oft in der Idee dann stecken geblieben, ja, weil das natürlich sich die Herrscher dieser Welt auch nicht gefallen lassen. Ja, wenn man so will, ist man so irgendwie übereingekommen, dass Papst und Kaiser Brüder sind. Ja, der eine der Weltliche, der andere der Geistige. Aber so ein bisschen versteht man dann, das ist das christliche Abendland, das ich hier beschreibe, wie es konstituiert ist. Es gibt geistige Macht und es gibt weltliche Macht und diese Macht verständigt sich, sind beides Christen. Und das muss man wissen, wenn man sich die mittelalterliche Gesellschaft jetzt anschaut, dass diese ganze Gesellschaft geprägt war vom Christentum durch und durch, mit positiven und mit negativen Seiten. Ich finde es nicht immer so richtig, wenn man sagt, das war das dunkle Mittelalter, die waren dumm und haben überhaupt nichts gewusst und brutal und weiß ich was. Die haben oft mehr Solidarität miteinander geübt, die haben oft eine bessere Armenversorgung gehabt, als sie heute in vielen Ländern existiert und so weiter. Die waren oft wirklich stärker vom Christentum geprägt, aber sie waren geprägt von der Idee, die ja nicht falsch ist, aus christlicher Sicht, dass das Eigentliche das Himmlische ist. Wir sind verwurzelt im Himmel, dafür leben wir und dafür müssen wir uns jetzt in diesem Leben um Heiligkeit bemühen. Und da hat etwas dazugehört, dass man sozusagen auch zufrieden sein muss mit dem Stand, in dem man eben hineingeboren worden ist. Wenn ich ein leibeigener Bauer bin, bin ich halt ein leibeigener Bauer, muss ich als leibeigener Bauer heilig werden, nicht? Und wenn ich ein Handwerker bin, dann als der, und wenn ich König bin, als König. Nicht? Und deswegen hat man das gar nicht so absurd gefunden, dass der König so reich ist und ich kaum was zum Essen habe. Nicht? Das kommt alles aus diesen Gedanken heraus. Ja? Man ist auch mit dem Tod irgendwie sehr viel leichter umgegangen, weil irgendwie man ist halt an diesem Erdental entronnen. Aber sozusagen die ganze Gesellschaft war sozusagen die Vorbereitung für den Himmel. Ja? Wenn man so will, ich kann jeden einladen, einmal in die Schatzkammer zu gehen in Wien. Dort wird aufbewahrt die Krone des Heiligen Römischen Reiches, die sicher nicht so alt ist wie Karl der Große. Also er wurde nicht damit gekrönt, einer seiner Nachfolger, Kaiser Otto, um die Jahrtausendwende erst schaffen hat lassen. Aber diese Kaiserkrone nimmt Bezug, also in lauter Details, auf die Beschreibung des himmlischen Jerusalem in der geheimen Offenbarung. Ja, da sind exakt dieselben Edelsteine eingebaut, mit den Perlen und so weiter. Also da sieht man, was für eine Idee dahinter steckt, zwischen diesem heilig-römischen Reich. Und das muss man sich ein bisschen jetzt vor Augen halten, wenn man die weitere Entwicklung sich anschaut, dass es da wirklich eine Deckungsgleichung gegeben hat zwischen Gesellschaft und Kirche. Man hat das nicht unterschieden. Ja? Aber es hat einen Unterschied gegeben. Es hat ganz klar einen Unterschied gegeben zwischen weltlicher Gewalt und geistiger Gewalt. Ja? Todesurteile durften zum Beispiel vom kirchlichen Gericht nicht gefällt werden. Deswegen sind zum Beispiel, ich habe schon einmal darüber gesprochen, alle Hexenverbrennungen von weltlichen Gerichten verfügt worden. Nicht von kirchlichen. Durften das gar nicht. Ja. Aber es hat natürlich ineinander ist das geflossen. Ja. Also es war eine Einheit. Ja. Und das war das christliche Abendland. Man hat das als das Natürlichste der Welt empfunden. Ja. Und das ist irgendwie am Beginn der Neuzeit auseinandergebrochen. Man nimmt den Beginn der Neuzeit, also das ist das Ende des Mittelalters, an, einige mit der Entdeckung Amerikas, andere mit Martin Luther, was glaube ich richtiger ist. Weil Martin Luther hat begonnen mit etwas zu tun, das revolutionär war. Ja. Er hat sich sozusagen herausgelöst aus dieser gottgegebenen Gesellschaftsordnung, hat eine Theologie entwickelt, die, da könnte man jetzt länger drüber reden, sich auch sehr geprägt war von seinen persönlichen Befindlichkeiten, aber hat sozusagen eigentlich auch die Reformation betrieben, sozusagen, wir bauen die Kirche jetzt um. Auf die Idee wäre ein mittelalterlicher Mensch überhaupt nie gekommen. Das heißt, wir bauen die Kirche ist Gott gegeben, die ganze Gesellschaft ist Gott gegeben. Dass ich da selbst jetzt Verantwortung übernehme und sonst was, aber das war ganz stark in der Reformation und war natürlich wieder eine politische Entwicklung. Also das, was dann passiert ist, war natürlich etwas, was das ganze Reich sozusagen in Aufruhr gebracht hat, weil der Martin Luther wäre als unbedeutender Theologe bald wieder in Vergessenheit geraten, wenn er nicht einige von wichtigen Fürsten auf seine Seite ziehen hätte können, die das Gelegenheit gesehen haben, sich auch zu etablieren gegen den Kaiser, auch sich zu emanzipieren, ja, die wollten nicht untergeordnet sein dem Kaiser, und den sozusagen auch das als Form der Opposition verwendet haben. Sehr beeindruckend, ich kann das nur jedem empfehlen, einmal zu lesen. Man hört immer die Rede, die Martin Luther vor dem Reichstag von Worms gehalten hat, wo er vorgeladen worden ist, vor dem Reichstag, weil er das Reich zersplittert hat. Und dann eben geändert hat, hier stehe ich, ich kann nicht anders und so weiter, so war mir Gott helfe und man ist immer sehr beeindruckt. Und niemand zitiert die Ansprache, die der Kaiser, ein Habsburger, Kaiser Karl V., gehalten hat, die ein unglaublich beeindruckendes Glaubensbekenntnis ist. Der Kaiser hat nicht über Politik gesprochen, sondern darüber, dass er glaubt und wie wichtig für ihn die Einheit der Kirche ist und dass er katholisch ist. Ja, es ist wirklich schön zu lesen und man sieht auch, wie dieser Kaiser gedickt hat. Ja, der hat gesehen, was da passiert. Aber man sieht eben, dass plötzlich durch die Reformation diese mittelalterliche Einheit und Zusammenfließen von Kirche und Staat auseinandergebrochen ist. Allerdings etwas sehr Spannendes, dann passiert überall dort, wo die Protestanten sich durchgesetzt haben. Wir wissen ja, was passiert in furchtbaren Kriegen und 30-jähriger Krieg und Verfolgungen oder sowas. Überall dort, Ende war dann sozusagen die Lösung, dass halt manche Gebiete protestantisch werden, manche katholisch. Am Ende hat man gesagt, der Herrscher soll dann entscheiden, was die Leute glauben sollen. Aber dass überall dort, wo der protestantische Glaube sich durchgesetzt hat, eine ganz enge Symbiose mit dem dortigen Staat eingegangen ist, aber wieder eigentlich in Form dessen, was die katholische Kirche für sich immer zu verhindern versucht hat, in Form einer echten Abhängigkeit. Ja. Dass Theologie oft wirklich Folge von Politik dann auch war. Also ich kann zwei Beispiele nennen, man könnte aber sehr viele finden. Noch zur Zeit Martin Luthers hat der Landgraf von Hessen, Philipp, eine Anfrage gestellt, die sehr lustig ist. Hatte Martin Luther sozusagen als seinen geistigen Oberlehrer gefragt, also seine Frau ist schon so alt geworden, ich glaube sie haben 6 oder 7 Kinder miteinander gehabt und sie ist nicht so ansehnlich und nicht so anziehend und deswegen würde er sich gerne eine zweite Frau nehmen, offiziell heiraten. Konkubinen haben die Fürsten alle gehabt. Ja. Er will sie heiraten, eine jüngere Frau. Und ob das nicht möglich wäre und ihm erlaubt werden könnte, weil im Alten Testament ist ja auch vom Patriarchen die Rede, die haben ja auch mehrere Frauen gehabt. Und hat eine sehr interessante Antwort von Martin Luther bekommen, nämlich, das kann man aus dem Evangelium nicht wirklich ableiten, eine zweite Ehe, da ist Christus doch nicht eindeutig, aber als Fürst, naja gut, wenn das jetzt sozusagen dem Frieden dient, dann kann er ihm das gestatten. Aber er soll bitte nicht darüber sprechen. Das war seine Antwort. Er kann ein zweites, also nicht ein zweites Mal, sondern zusätzlich eine zweite Frau heiraten, ohne davon zu sprechen, weil, mit auch einer schönen Begründung, wenn er darüber spricht, kommt jeder derbe Bauer auf die Idee, dass er eine zweite Frau heiraten dürfte. Also, ich finde das ein bisschen erschreckend, ich will jetzt die Martin Luther jetzt nicht runtermachen, aber da sieht man nur ein bisschen, dass natürlich die politische Abhängigkeit auch manche Blüten treibt. Der von mir sehr, sehr geschätzte, ich habe ihn heute gesehen, neue Superintendent für Wien, Matthias Geist, der ist nämlich Gefängnisseelsorger und war heute auch eben, also wird das nicht bleiben, der ist sozusagen, der Superintendent ist sowas wie ein Bischof ist, das ist jetzt für Wien geworden, wird also eingesetzt in sein Amt und jene. Der hat in einem Interview, ich habe ihn heute nicht darauf angesprochen, ist er angesprochen worden natürlich zu dem Thema, zu dem jeder angesprochen wird, ob er für die homosexuellen Ehe ist. Und er hat eine sehr interessante Antwort darauf gegeben, ich sage, naja, auch die evangelische Kirche muss jetzt natürlich das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs umsetzen. Das Verfassungsgerichtshof ist ein weltliches Gericht. So eine Antwort würde man von einem Bischof nicht hören, von einem katholischen Bischof. Nicht böse sein, aber der Staat macht seine Gesetze, wir sind für die Geistlichkeit zuständig. Aber das sieht man nur, dass man sozusagen wieder hineinrutschen kann in diese große Gefahr, die, träumen wir sozusagen, die Orthodoxie erlegen ist und eben leider auch die evangelischen Kirchen, dass man sich dann eigentlich abhängig macht vom Staat. Ich meine, es hat auch sehr unappetitliche Blüten getrieben. Im Dritten Reich waren die offiziellen evangelischen Christen die deutschen Christen, die also wirklich Nazis waren, ja, die gesagt haben, man muss jetzt die Bibel von diesem jüdischen Einfluss säubern und so weiter. Nicht? Und die haben als ihr Logo ein Kreuz mit einem Hakenkreuz drinnen gehabt. Auf weißem Grund, auf einem weißen Kreis vor rotem Hintergrund, also wie eine Pfanne. Also ganz absurd. Ja. Und die Dietrich Bonhoeffer und Leute wie der, die waren sozusagen die bekennende Kirche, die haben sich dagegen gewährt natürlich. Ja. Aber ich erzähle das nur, um sozusagen zu zeigen, wie das Spannungsfeld ausschaut, womit die katholische Kirche, seit es sie gibt, kämpfen musste. Und wir, glaube ich, schon stolz sein dürfen, dass da hier ein gerader Weg gegangen worden ist. Aber die Gefahr wird immer weiter bestehen. Jeder Staat möchte die Oberhoheit über die geistigen Gemeinschaften haben. Ja. Und ganz lustig, dass gerade die Traditionalisten, die Tridi Tradis, also zumindest die Pius-Brüder, unglaublich wettern gegen ein Dokument des Zweiten Vatikanischen Konzils über Religionsfreiheit, weil sie es meiner Meinung nach nicht verstehen, weil sie sagen, die Kirche kann ja nicht behaupten, dass alle Religionen gleich viel wert sind, wir müssen doch glauben, dass unsere Religion die richtige ist. Das müssen wir auch, ja, das ist nichts Böses, wenn man das tut. Aber die Kirche hat da ein politisches Dokument verfasst, dass der Staat Religionen nicht vorschreiben darf, dass Religionsfreiheit ein Menschenrecht ist und dass auch die katholische Kirche es verteidigt. Ja. Aus genau diesen Gründen. Ja. Nicht der Staat darf die Religion der Menschen bestimmen. Man muss von sich heraus seine Religion wählen und natürlich dürfen wir glauben, dass wir Recht haben. Ja. Also diese Spannung gibt es bis heute. In der Aufklärung, wenn man so will, ist das Beginn der Moderne oder wie auch immer man das rechnet, die Französische Revolution, vorher schon vorbereitet durch die Philosophie, die Moderne, ist wieder eine neue Idee gekommen, nämlich, dass man eigentlich gesellschaftliches Leben ganz von Gott trennen kann. Also die Franzosen haben natürlich in ihrem Überschwang und in ihrer revolutionären Gesinnung es auf die Spitze getrieben und haben dann im Rahmen der Französischen Revolution gesagt, wir beten jetzt die Göttin der Vernunft an. Und damit es auch jeder versteht, haben sie eine nackte Prostituierte zur Göttin der Vernunft erklärt und auf den Altar in Notre Dame gesetzt. Das ist unsere neue Göttin. Ja. Also das ist halt deutlich, um zu zeigen, was, und damit es wahrscheinlich das gemeine Volk versteht, wir folgen nicht mehr irgendeiner Offenbarung, irgendeiner göttlichen Lehre, wir folgen dem, was unsere Vernunft uns lehrt. Und heute ist die Aufklärung ja sozusagen die große Lichterscheinung, glauben wir. Aber was sind die Folgen der Aufklärung, wenn ich wirklich, das ist ja die Idee gewesen, sozusagen den Menschen zum Maß aller Dinge mache und nicht mehr, wie es noch vorher war, mich an Gott orientiere. Es kommt dann eigentlich nicht nur zur Trennung von Kirche und Staat, ja, sondern es kommt dazu, dass ich eigentlich alles das zum Gesetz erheben kann, was mir richtig erscheint. Denn darüber gibt es ja keine Instanz mehr. Ja, vor einigen Jahren, die ist eh längst vorbei und negativ ausgegangen für die Gläubigen, war die Frage, ob in eine europäische Verfassung ein Gottesbegriff eingebaut werden kann, wie es in vielen Staatsverfassungen der Fall ist, in unserer nicht. Einfach nur um zu zeigen, da gibt es eine Instanz, die drüber ist über unserem Gesetz. Wir können nicht machen, was wir wollen. Ja? Und das wurde abgelehnt. Aber wenn man, das würde jetzt jeder aufgeklärte Humanist sicher von sich weisen, aber wenn man es wirklich logisch zu Ende denkt, ist es eigentlich eine Folge der Aufklärung, dass Staaten sich plötzlich Dinge anmaßen, die dann wirklich sich als verbrecherisch herausstellen. Warum kann nicht, wenn die Mehrheit es beschließt, können nicht alle Juden aus dem Land vertrieben werden oder enteignet werden? Wenn es doch das deutsche Volk braucht. Ja? Oder warum können wir nicht Kranke alle umbringen, wenn wir das für richtig halten? Das sind lauter Beispiele, die ja nicht aus der Luft gegriffen sind. Ja? Wenn es Abstimmungen gibt, das ist eine neue Art von Denken. Ja? Das müssen wir uns überlegen, das ist die Zeit, in der wir jetzt leben. Können wir als Christen wirklich das vollkommen trennen, dass wir sagen, Christentum sozusagen beschränkt sich auf den privaten Raum, gesellschaftliches Leben kann nicht mehr geprägt sein vom Christentum, das dürfen wir niemandem zumuten. Stimmt das? Ist das richtig? Oder wenn das Christentum eine Wahrheit beinhaltet, gilt das dann nicht für alle? In Wirklichkeit hat ja Österreich wie immer einen Mittelweg gegangen. Österreich war durchaus auch geprägt von der Aufklärung. In Österreich hat es deswegen keine Revolution gegeben, weil, sagen viele, weil Revolutionär auf dem Thron gesessen ist. Josef II. War viel revolutionärer als viele andere. Ja, es hat eine kleine Revolution gegeben, 1848. Aber in Österreich war die konkrete Situation eigentlich immer die, dass es eine Verzahnung zwischen Staat und Kirche gegeben hat, auch wenn sozusagen es offiziell nicht so war. Aber das hängt damit zusammen, dass das Herrscherhaus immer eindeutig katholisch war. Sich definiert hat dadurch, dass es auch eigentlich versucht hat, Europa katholisch zu halten oder zumindest dann die Länder, für die man selbst verantwortlich war. Nämlich auch nach dem Ende des Heiligen Römischen Reiches 1806 hat sich Österreich-Ungarn eigentlich, deswegen hat der Kaiser Franz II., später Franz I., sich als legitime Fortführung der Reichsidee gefühlt. Nicht? In Österreich hat man versucht weiterzumachen, was das Heilige Römische Reich ausgemacht hat. Ja? Und das hat auch Auswirkungen gehabt, wurde auch anerkannt. Ja? Beispielsweise Franz Josef hat bei der Wahl Papst Pius X. ein Recht für sich in Anspruch genommen, das der Kaiser früher gehabt hat, nämlich dass er ein Vetorecht gegen einen Kandidaten ausgesprochen hat. Der wäre wahrscheinlich Rampolla, Kardinal Rampolla, wäre damals gewählt worden, ist er nicht gewählt worden, darauf wurde Papst Pius X. Sarto mit bürgerlichem Namen gewählt, der als einer der ersten Amtshandlungen dieses Privileg abgeschafft hat. Aber da sieht man nur, wie weit das noch in die Moderne hineingereicht hat, ja? Dass der Staat, dass der Kaiser sozusagen für sich auch irgendwie sich als übergeordnete Instanz wahrgenommen hat, aber immer so im Spannungsverhältnis zur Kirche. Beispielsweise wurden viele, ganz offiziell, viele Bischofssitze in Österreich, die waren definiert, nicht vom Papst ernannt, sondern vom Kaiser. Der Papst musste sie dann ernennen. Aber viele Bischöfe wurden vom Kaiser ernannt. Und das Spannende daran ist, Erzbischof von Wien zum Beispiel wurde vom Kaiser ernannt. Ja. Das Spannende daran ist, das waren meistens wirklich gute Bischöfe. Das waren Priester, die der Kaiser irgendwie persönlich gekannt hat. Nicht selten waren das so Erzieher oder so, die er gehabt hat, oder auch Hofpfarrer oder so, die er für gut gehalten hat. Ja. Und der hat einen ganz guten Griff gehabt. Ja. Also wenn man schaut, was dabei herauskommt. In Österreich hat es nach den Dingen, die Kaiser Josef II. Getan hat, dann die Gründung des Religionsfonds gegeben, wo das ganze Geld eingeflossen ist aus den aufgelösten Klöstern. Dieser Religionsfonds hat für die Bezahlung der Priester gesorgt, war staatlich verwaltet. Die Priester wurden sozusagen aus diesem Fonds vom Staat besoldet. Oder wenn Kirchen renoviert werden mussten oder so. Ja. Also es hat immer so diese Verzahnung gegeben, aber man hat gewusst, das ist nicht unser Geld. Der Hitler hat es dann verstaatlicht. Gut, dem war alles wurscht. Ja. Aber beispielsweise auch die Schulaufsicht. Das, was heute Schulinspektoren sind, die vom Schulamt kommen, das war Aufgabe des Pfarrers für die Pflichtschulen. Ja. Also hier die Volksschule, wenn die Aufsichtsperson war der Pfarrer vom Presbyterium, das ist hinübergegeben und hat geschaut, ob die Kinder gut lesen und schreiben lernen. Ja. Das ist auch so ein bisschen ein Erbe des Josephinismus, weil es einfach praktisch war. In jedem Dorf hat es einen Akademiker gegeben. Wenn es keine Apotheke gegeben hat, war der Pfarrer der Einzige. Ja. Und wenn es keinen Arzt gegeben hat. Ja. Also man hat automatisch sozusagen die Kirche auch für die staatlichen Belange verwendet. Aber natürlich hat die Kirche dafür dann wieder ziemlichen Einfluss gehabt. Natürlich, wenn man die Schulaufsicht hat, hat das natürlich ziemlich Bedeutung. Ja. Aber es ist gar nicht so schlecht gelaufen. Ja. Aber hat immer mit Gefahren verbunden. Ja. Die Republik hat das dann natürlich von sich gewiesen, aber Österreich lebt immer noch davon, dass es gar nicht so wenig Verbindungen gibt zwischen Staat und Kirche. Gerade gegen Ende der Monarchie war eigentlich die Politik unglaublich liberal und antiklerikal. Ja, das Kaiserhaus war katholisch, wie es nur sein kann, aber die Politiker waren richtig antiklerikal. Und in einem katholischen Staat, also es war teilweise das kirchliche Leben auch sehr behindert und also das glaubt man immer, da war alles so katholisch. Das waren teilweise ganz schlimme Eingriffe, auch die Politik sich erlaubt hat und die Kirche wirklich behindert haben, die Kirche nicht frei leben hat lassen, was Priesterseminare betrifft und so weiter. Ja. Auch im 19. Jahrhundert wurden viele Priesterseminare geschlossen oder Zentralseminarien gemacht und so weiter. Ne. Also gar so rosig war es nie, aber ich habe versucht, diesen großen Bogen zu spannen, um zu zeigen, worum es eigentlich geht, weil es immer wieder dieselben Fragen waren. Wer macht sich von wem abhängig oder kann beides auf Augen, können beide, geistliche und weltliche Macht, auf Augenhöhe einander begegnen. Überall dort, wo das geschehen ist, und aus Österreich kenne ich das schlechteste Beispiel dafür, war das meistens recht fruchtbar für die Menschen. Ich glaube, dass es ein echtes Wunder ist und Zeichen der göttlichen Stiftung, dass die katholische Kirche sich ihrer Unabhängigkeit bewahrt hat, gerade wenn man sie vergleicht mit der Orthodoxie oder den protestantischen Landeskirchen, also wo das wirklich nicht gelungen ist. Heute noch sieht man diese beiden großen Gestalten, Kaiser Konstantin und Kaiser Karl, in Rom verewigt, in Reiterstandbildern, allerdings nicht im Petersdom, sondern davor, in dieser Vorhalle, wenn man ins Römische kommt. Bevor man die Kirche betritt, kann man nach links und rechts schauen, man sieht Kaiser Konstantin und Kaiser Karl dort. Also da sieht man nur, dass die Kirche diese beiden Gestalten sehr wohl ernst nimmt, auch in ihrer Macht und in dieser Entwicklung. Ich habe schon gesagt, dass die Säkularisierung sicher manches auch Gutes gebracht hat. Allerdings der völlige Wegfall einer höheren Instanz ist etwas wirklich Gefährliches. Ja. Und wir sehen nur an den Menschenrechten, die das ersetzen hätten sollen. Man sagt, wir beschließen eben die Erklärung der Menschenrechte. Jeder Mensch ist gleich an Würde und jeder Mensch hat ein Recht auf Leben. Jeder Mensch hat ein Recht, sich zu verheiraten, sich fortzupflanzen. Dass teilweise die Menschenrechte als Argument verwendet werden, um genau diese Rechte zu auszuhöhlen. Dass man Behinderte umbringt, dass man abtreibt, dass man den Menschen verbietet, ihre Kinder zu bekommen und so weiter. Also da ist, glaube ich, eine Instanz wie der liebe Gott sicherer in Wirklichkeit, als die wir uns wieder selber gemacht haben und selber formuliert haben. Ich habe einmal eine sehr beeindruckende Rede in Heiligenkreuz von Bundespräsident Fischer, damals noch im Amt, gehört, der erklärterweise ein Agnostiker ist. In Österreich nennen sich alle Atheisten Agnostiker. Agnostiker heißt ja eigentlich, ich weiß nicht, ob man was wissen kann sozusagen, aber de facto ist es auch nichts anderes. Aber er hat etwas sehr, er ist ein sehr, sehr gescheiter Mensch und auch nicht unsympathisch, finde ich. Und er hat etwas sehr Beeindruckendes gemacht. Ich bin echt dahin gefahren und gesagt, das höre ich mir an, was der Fischer dort zu sagen hat im Heiligen Kreuz. Und er hat eine Rede gehalten und gesagt, ich von Anfang an gesagt, ich bin Agnostiker, Sie wissen, ich bin kein gläubiger Mensch. Und dann hat er sehr glaubwürdig erklärt, warum er als Agnostiker und als Politiker unglaublich schätzt, dass es eine Kirche gibt. Und er hat das sehr gut erklären können, ich kann nicht die ganze Rede wiedergeben, aber er hat das sehr gut erklären können, dass die Kirche in der Gesellschaft eben Dinge einbringt, die eigentlich nur sie einbringen kann. An intellektuellen Dingen natürlich, aber natürlich auch an ganz konkreten Dingen der Hilfeleistung und der Gemeindebildung und der Zusammenführung von Menschen und so weiter. Also ich habe das sehr spannend gefunden. Wir leben in einer säkularen Gesellschaft heute längst, aber die säkulare Gesellschaft hat viel Grund und guten Grund, die Kirche zu schätzen. Insofern ist es, damit möchte ich schließen, recht unverständlich, dass die Kirche selbst oft dann so schüchtern ist, sich in eine pluralistische Gesellschaft einzubringen. Wir leben in einer Gesellschaft, von der man nicht mehr sagen kann, sie ist katholisch. Ja, jeder kann sich entwickeln, wie er will. Die katholische Kirche ist ein Teil dieser Gesellschaft. Ja, der andere ist der Gewerkschaftsbund und im nächsten sind die anderen Religionen und dann gibt es da noch welche. Es gibt verschiedene, das nennt man Pluralismus. Ja. Aber wer ist böse, wenn der Gewerkschaftsbund sich mit seinen Ideen einbringt in die österreichische Gesellschaft? Warum sollen wir als katholische Kirche das nicht machen? Warum sollen sich Bischöfe nicht auch politisch äußern? Dürfen sie. Ja. Also das wäre überhaupt nichts und da braucht man gar keine Zurückhaltung haben. Man muss es fair machen, man muss es ehrlich machen, man muss es offen machen, auch katholisch machen. Also wenn ein Bischof nur seine Privatmeinung äußert, ist das auch zu wenig, sondern fußend auf dem Evangelium. Aber ich glaube, dass wir das auch als katholische Kirche wieder mehr lernen müssten.